Bis jetzt war es eine Spezialdisziplin von Albert Rösti. Regieren per Verordnung. Ist noch praktisch. Gut, ohne Parlament, ohne Abstimmung, fast in einem System, wo der Präsident auch wirklich etwas zu sagen hat. Und weil das so ring geht, hat sich unser Bundespräsident Guy Parmelin gedacht, das kann ich auch. In den Zollverhandlungen mit den USA bietet er Trump einiges an, am Parlament vorbei. Was genau? Nützt das etwas? Und ist das eigentlich in Ordnung, wenn unsere Regierung immer häufiger via Verordnung regiert? Das ist Thema vom heutigen Politbüro. Zu Gast sind Mario Stäuble und Larissa Rhein. Ich heiße Philipp Lohse und ich moderiere heute per Verordnung. Hallo zusammen.
Salut miteinander.
Hallo zusammen.
Kommen wir vielleicht aus aktuellem Anlass über den roten Chapel vom Guy Parmelin reden, den er offensichtlich immer gerne zu Fußballspielen anhat. Wie findet ihr den?
Also ich finde ihn lustig, ich finde ihn auch erfreulich selbstbewusst, aber ich finde, er passt nicht so zur Realität, wie man sich politisch gegenüber den USA gerade präsentiert. Also das Selbstbewusstsein finde ich irgendwie nicht in der Politik wieder. Und dort habe ich das Gefühl, macht man so ein bisschen auf vorauseilenden Gehorsam. Und darum habe ich mir auch noch die Frage gestellt, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn unsere letztjährige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter den Hut angehabt hätte. Weil ich bin sicher, es hätte Kritik gehagelt. Von wegen, oh, kein Feingefühl und wieso muss man jetzt da so den Trump unnötig provozieren und so weiter. Aber wenn das natürlich der Guy Parmelin macht, dann ist das mega lässig und alle feiern ihn für das, dass er so einen Hut da hat. Also vielleicht noch schnell für die, die es nicht mitbekommen, man hätte es fast nicht verpassen können, aber er hat einen Hut angehabt, der drauf gestanden ist, Switzerland great since 1291. Und das ist natürlich eine Anspielung an die MAGA-Hüte von Donald Trump und scheinbar stammen die auch schon, das ist nicht etwas Neues, was der Parmelin da erfunden hat, sondern das hat man schon im Trump seiner ersten Amtszeit gemacht, das Hüte, und er hat es jetzt irgendwo ausgraben aus einem Archiv und hat entschieden, um das anzuziehen für das letzte Nazispiel und jetzt auch wieder für das Spiel gegen Kolumbien.
Das ist ja nicht das erste Mal, wo der Parmelin mit so Symbol spielt. Es ist ja auch, es hat ja die Uhr gegeben von Swatch, wo die Ziffern verdrüllt waren, das 3 und das 9, und dann quasi das 39 war. Die 39% Zoll letztes Jahr, mögt ihr euch vielleicht erinnern. Mm. Dann hat der Parmelin hat dann auch so eine Uhr gehabt. Und es ist wirklich ein Muster, dass er so ein bisschen ironisch, augenzwinkernd am Rand von dem ganzen Riesenkomplex US-Zoll ein bisschen umsprüchelt. So. Und ich finde, du triffst absolut den Nagel auf den Kopf, Larissa. Irgendwie jemandem wie der Karin Keller-Sutter liest man so etwas nicht durchgehen. Und er hat irgendwie er hat sich das Image geschaffen als die Person, die ab und zu den Spruch machen kann. Er hat das irgendwie hingekriegt. Ich finde das eigentlich super interessant, dass man sich so kann positionieren kann.
Also ich will es doch nicht puritanisch tun, mache es aber natürlich trotzdem. Great since 1291, das ist einfach Geschichtsklitterung. 1291 ist ein Fantasiedatum. Stört euch das überhaupt nicht?
Ja, dass jetzt von der SVP kommt, finde ich es nicht wahnsinnig überraschend. Das ist ja bekannt, dass der Rütli-Schwur für die SVP Gründung von der Schweiz ist und nicht 1848. Insofern, ja, da kann man sich schon jedes Mal wieder dran aufreiben, wenn man findet, quasi die moderne Schweiz ist 1848 geboren.
Was heisst, aber, wenn man findet, Larissa? Das ist einfach,
ja, ich sehe das auch so, aber es gibt nun mal da konkurrierende Vorstellungen in unserem Land. Und insofern, ich finde, wie kann man sich jedes Mal am 1. August drauf aufreiben, kann man sich auch, wenn der Bundespräsident so ein Käppli anhat, drauf aufreiben. Das hat mich jetzt weniger gestört. Mich stört wirklich mehr so, es bräuchte mal ein politisches Signal aus meiner Sicht, dass man sich nicht alles gefallen lässt und nicht so ein modisches. Und darum, ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch die Abhängigkeiten von der Schweizer Industrie und dass man muss möglichst sich mit dem Trump gut stellen. Und insofern, ich meine, der wird das erstens wahrscheinlich gar nie sehen, das Hütchen. Und zweitens, wenn er es sieht, findet, das wird es wahrscheinlich noch feiern und würde die Ironie nicht verstehen dahinter. Insofern, ja, finde ich so ein bisschen.
Ich spüre es mit jeder Pore, Larissa, du willst nicht mehr über Mode reden, sondern über Zoll. Dabei haben wir den Safari-Hut, mein absoluter Lieblingshut vom Guy Parmelin, den man unten zusammenbinden kann, gar noch nie erwähnt.
Ist jetzt aber passiert.
Ja, wenn er jetzt einen rot-weißen Safari-Hut mit Schweizer Kreuz angehabt hat. Oh.
Grossartig. Also komm, wir reden über Zölle. Das ist nämlich der Grund, warum wir heute eigentlich überhaupt über Guy Parmelin reden. Er war in Amerika, um nochmal über Zölle zu verhandeln. Man hat schon lange nicht mehr über Zölle geredet. Kann man jemanden die aktuelle Situation schnell schildern? Wie viele Zölle zahlen wir momentan überhaupt?
Also im Moment gibt es 10% allgemeine Zölle. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, die ursprünglichen Zölle sind vom Supreme Court in den USA gestoppt worden. Die, die jetzt in Kraft sind, gelten aber nur bis am 24. Juli. Nachher braucht es ein neues Regime. Die Trump-Regierung ist das schon am Anfang aufgelesen. Es könnte sein, dass man dann irgendwo zwischen 10-15% Zoll landet nachher. Das entspricht ja auch der Vereinbarung, die man Ende letztes Jahr getroffen hat. Ihr mögt euch erinnern, nach der ganzen Goldbarren-Diplomatie von den Unternehmen, die im Oval Office waren und so weiter. Das ist aber nicht sicher. Es ist völlig unklar, weil es gibt noch eine laufende Untersuchung von der Trump-Regierung, die noch kommt. Und es ist auch so, dass einfach die Administration sehr unvorhersehbar ist und jederzeit etwas aus dem Hut zaubern kann. Also, man kann sagen, im Moment 10% allgemeine Zölle. Es gibt ganz viele Ausnahmen, Stahl, Pharma und so weiter. Es gibt eine riesige Liste von Sonderlösungen, die der Bund die ganze Zeit aktualisieren muss, weil die Trump-Regierung permanent neue Regeln erlässt. Aber das ist im Moment der aktuelle Stand.
Und die Trump-Regierung wirft der Schweiz ja Zwangsarbeit vor oder dass sie Zwangsarbeit fördere. Und mit dem tut man quasi die 10% Zusatzzölle rechtfertigen. Und es kommen dann eben noch andere Zusatzzölle, die man erwarten kann, zum Thema Überkapazitäten, also dass man der Schweiz Industriepolitik vorwirft. Und dort kann man sagen, das ist etwas, was Trump nutzt so als Spielball für die Zollverhandlungen mit jedem einzelnen Staat. Und dann kann es gut sein, dass er wieder irgendwie mit einem Hammer von 30% kommt oder so und dann wieder nochmal etwas Zusätzliches fordert von der Schweiz, um dann runterzugehen. Aber es ist nicht so, dass die 10% und die, was dann immer noch kommt, 30% oder vielleicht auch 5%, aufgeschlagen werden auf die geltenden 15%, sondern es ist dann wie ein Ersatz, wie der Mario schon erklärt hat.
Und eben jetzt ist Guy Bamela nach Amerika gereist, um nochmal über das zu verhandeln. Was war genau sein Ziel gewesen?
Also es gibt wie zwei Lager. Die einen sagen, man braucht eigentlich ein Abkommen mit den Amerikanern, einen richtigen Staatsvertrag. Ein ausgewachsener, wo das alles fixt, das Handelsverhältnis. Und dann gibt es ein anderes Lager, das sagt, nein, wir müssen viel pragmatischer sein, wir müssen irgendwie Absichtserklärungen haben, provisorische Lösungen und irgendwie einen Weg finden, dass einfach die Zölle nicht aufgehen, sondern es zählt eigentlich vor allem, was am Schluss die Wirtschaft zahlt. Und der Bundesrat ist im Moment so ein bisschen auf der zweiten Schiene und versucht, das irgendwie möglichst schlank zu behalten. Und so, wenn ich das lese, was der Guy Bamela zusammen mit dem Jameson Greer, also dem Handelsbeauftragten von Donald Trump, besprochen hat, ist es vor allem darum gegangen, dass die Schweiz kann zeigen, hey, wir sind im Fall dran, das, was wir im letzten November miteinander abgemacht haben, wir sind es am Umsetzen, wir zeigen euch, dass wir in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Regulierung von Autos und Zulassung von amerikanischen Autos in der Schweiz, da sind wir etwas am Machen, wir sind sozusagen Musterschüler, wir halten uns an den Deal, den wir hier besprochen haben. Und kommt doch jetzt auch und bewegt euch auch und lenkt darauf ein und wir bleiben sozusagen auf dem Kurs, wo wir jetzt sind. Es ist ein Zeichen von Goodwill, das wir ausgesendet haben.
Und eine Besprechung mit dem Greer ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Die Schweiz hat, wie vorher schon entschieden, oder der Bundesrat hat entschieden, mit was man will in die USA reisen, was man dort will anbieten. Und das ist eben neben zum Beispiel der Autoimport geht es auch noch um die MedTech-Industrie, dass man dort will Zulassungen von der amerikanischen Zulassungsbehörden in der Schweiz anerkennen. Das könnte wie bei den Autos recht grosse Veränderungen bedeuten. Also in der Praxis einfach andere Standards, die man anwendet in der Schweiz. Und es könnte auch Probleme geben mit der EU, weil die Schweiz bis jetzt sich an EU-Standards hält. Und wenn man jetzt plötzlich US-Autos zulässt oder eben auch US-Medtech-Produkte, dann kann das clashen quasi mit dem Verhältnis, das wir haben mit der EU. Und insofern ist das schon noch eigentlich ein bedeutender Schritt. Man muss aber auch sagen, dass bei der MedTech Branche, dass dort das Parlament schon einen Auftrag gegeben hat am Bundesrat, um die Anerkennungen zu machen. Das war ein Folge von der Covid-Pandemie. Wenn man dort gesagt hat, man ist eigentlich zu fest angewiesen auf einen einzelnen Markt und man will sich dort diversifizieren, um weniger Abhängigkeiten zu haben. Darum kann man dort sagen, ist es ein bisschen weniger schwierig, weil der Bundesrat ja eigentlich schon einen Auftrag hat vom Parlament, dass er das jetzt eben quasi wie in eigener Regie beschlossen hat, dass man das jetzt einfach so umsetzt und so anbietet. Was man auch noch sagen muss, ist, dass es in dem Verhandlungsmandat Bundesrat drin war, wo der Bundesrat ja mal abnicken lassen hat von den Außenpolitikerinnen und Politikern. Dort war das auch schon erwähnt gewesen, beides, aber natürlich nicht spezifisch, wie weit man da geht. Zum Beispiel bei den Autos geht es irgendwie um spezifisch kalifornische und, glaube ich, texanische, wenn ich mich richtig erinnere, Regelungen für Autos. Also man tut quasi aus zwei Bundesstädten, die ein bisschen ähnlicher sind wie die Schweiz als andere Bundesstaaten, sich orientieren. Aber eben, das ganze Package bietet man eigentlich an, obwohl man ja schon Schweizer Investitionen laufen schon, oder? Das ist ja der Hauptteil eigentlich von dem Versprechen, das man damals gemacht hat. Die Firmen sind schon am neuen Standort bauen und so weiter. Das heisst, die Schweiz hat eigentlich einen sehr relevanten Teil von ihrem Teil vom Deal hat sie ja schon eingehalten. Und jetzt fast alles, was noch bleibt, tut mir jetzt auch noch quasi auf dem Silbertablett servieren. Voilà, USA, das haben wir jetzt auch noch gemacht, obwohl ihr uns schon wieder mit zusätzlichen Zöllen und so weiter gedroht habt. Also es ist schon ein bisschen die seltsame Art und Weise zum Verhandeln. Aber ja, vielleicht wird das der Trump besänftigen? Ich habe ein bisschen meine Zweifel, dass man damit Ziele erreicht und Trump wird finden. Also für die Schweiz gibt es jetzt keine Zusatzzölle mehr.
Was man auch noch muss sagen, das ist ein ungewöhnliches Vorgehen, oder? Man hat das Ganze in eine sogenannte Deklaration gepackt, Declaration by Switzerland. Und wenn man dort reinschaut, dann sieht man auch das, was wir heute eigentlich darüber reden. Dort hat es Luther so Sätze drin, wo drin steht: Switzerland intends to have the relevant ordinances modified by the end of 2027. Also die Schweiz wird die relevanten Verordnungen bis Ende 2027 angepasst haben. Und da zeigt sich schon ein bisschen der Weg, den der Bundesrat einschlägt, nämlich er will alles über Verordnungen machen. Er will nicht ins Parlament mit dem ganzen Ding, sondern er will alles in Eigenregie flexibel können machen und versucht, das Ganze so schlank wie möglich zu behalten und sich so viel Ellbogenfreiheit wie möglich zu bewahren. Und das öffnet natürlich das Konfliktfeld mit dem Parlament, wo in der Vergangenheit, wie Larissa schon gesagt hat, eingeschaltet war und für das Verhandlungsmandat eingebunden war. Und jetzt geht der Bundesrat einen anderen Kurs und das öffnet jetzt das ganze Streitfeld.
Das eine ist, was er macht, das andere ist, wie er es macht. Wir haben das noch kurz auseinander. Wissen wir denn, wie die Amerikaner jetzt auf die inhaltlichen Angebote reagiert haben?
Bis jetzt eigentlich so gut wie nicht. Die haben gesagt, wir nehmen es entgegen. Und eigentlich ist es so, dass es wie zwei Stufen gibt in der amerikanischen Regierung. Jetzt gibt es Kabinett. Und mit denen hat die Schweiz guten Kontakt. Jameson Greer, der redet Französisch, der versteht sich gut mit Guy Parmelin, der Austausch ist gut. Aber der Punkt ist, dass obendrauf ein Präsident ist, der anders funktioniert als alle Präsidenten in der Vergangenheit, dass der macht, was er will, dass seine Agenda die ganze Zeit ändert, dass seine Politik die ganze Zeit ändert. Nicht nur in der Handelspolitik, auch in der Sicherheitspolitik und eigentlich überall in allen Feldern. Und dass es einfach extrem schwierig ist, eine vernünftige Agenda anzukriegen und einen vernünftigen Plan zu machen. Und entsprechend tut man eigentlich einfach immer wieder Versuche starten und irgendwie etwas in Bewegung kriegen. Und dann klappt es vielleicht oder nicht. Und das Mal ist einfach offensichtlich nichts entstanden daraus, weil wir sind inzwischen ein paar Wochen später und passiert ist rein gar nichts.
Also, und was man vielleicht kann sagen, ist, glaube die Autoänderung, das ist gezielte Konzession für Donald Trump sein, weil er die Autoindustrie in den USA will fördern und die Exporte eben will fördern. Und es gibt halt x so grosse Trucks und so, wo man eben aus den USA nur mit sehr grossen Mühen und viel Umbauten kann in die Schweiz importieren. Und für die soll es zum Beispiel einfacher werden. Also es ist schon auch quasi auf den Trump ein bisschen zugeschnitten, was man jetzt da anbietet. Und vielleicht kann ich auch noch schnell sagen, was unsere Kollegen Fabian Fellmann und Ben Bittun recherchiert haben, was eben die Unterschiede überhaupt sind bei den Autos. Das ist ja vielleicht auch noch in der Praxis das mal zu sehen, was man sich denn da, auf was man sich einlässt. Also zum Beispiel Blinklichter sind in der Schweiz gelb, die können in den USA auch rot sein. Das sollte sich kein Problem sein. Autoreifen brauchen irgendwie unterschiedliche Kennzeichnungen. Nebellichter sind einfach nicht vorgeschrieben in den USA. Das soll dann auch kein Problem sein, wenn dann Autos plötzlich ohne Nebellichter rumfahren bei uns. Bei Airbags gibt es andere Vorschriften, andere Abgaswerte. CO2-Ausstoß kann unter sie können lärmiger sein als in der Schweiz und. Also es gibt wirklich recht grosse Unterschiede, wo man da will darüber hinwegschauen.
Sehr gut. Das ist das, was sie machen und jetzt eben zu dem, zur Art und Weise, wie sie es wollen machen, dass sie das via Verordnungsweg anbieten wollen. Ganz banal gefragt, was ist der Hintergrund?
Also wenn jetzt der Bundesrat eine Gesetzesanpassung vorschlägt, dann müsste er das zuerst einmal ausarbeiten und dann müsste er es ins Parlament schicken. Und dann könnte das Parlament noch über das diskutieren, ganz viele Änderungen vornehmen oder konkrete Vorlagen. Und nachher gibt es noch die Möglichkeit für ein Referendum. Wenn er es aber auf dem Verordnungsweg macht, dann kann er einfach quasi eine Anpassung aufschreiben, dann schickt er es vielleicht noch in eine Vernehmlassung, lässt ein paar Leute noch Stellung nehmen dazu und dann kann er es abschliessend entscheiden. Das heisst, es ist viel einfacher und es geht quasi an den Parlamentarier unter der direkten Demokratie vorbei. Es ist die Regierung, die entscheidet. Der Guy Parmelin muss natürlich eine Mehrheit haben im Bundesrat für die Vorschläge. Also er kann das nicht ganz allein machen, aber es ist sehr viel mehr top-down regiert, als wir das uns eigentlich sonst in der Schweiz gewöhnt sind. Und eigentlich die Grundlage von dem ist, dass man sagt, das Parlament macht Gesetze und wenn es dann so in die technischen Details und so geht, dann können das die Spezialistinnen und Spezialisten in den jeweiligen Departementen das ausarbeiten, weil das muss nicht das Parlament sich beschäftigen mit, was genau ist ein Grenzwert eben bei einem Abgasausstoß oder so. Das ist eigentlich sinnvoll, normalerweise, wenn man das in die Hände gibt von Spezialistinnen und Spezialisten. Aber es gibt eben Bundesräte, die das auch sehr politisch anfangen zu nutzen. Also regieren per Verordnung, weil man natürlich kann sagen, manchmal steckt der Teufel im Detail und manchmal kann man sehr grosse Änderungen machen auf Verordnungsebene.
Mhm. Was man eben noch sagen kann, es steht in der Deklaration drin, die Verordnungen sollen bis Ende 2027 umgesetzt werden. Also wir reden von anderthalb Jahren. Und ein Gesetz zu machen in der Schweiz geht einfach ein Vielfaches länger. Also da reden wir von über 5 Jahren bis 10 Jahren, bis etwas kann in Kraft treten im normalen Prozess, weil die einzelnen Schritte einfach dermassen getaktet sind und gewisse Fristen erfordern, bis sie durchgelaufen sind. Das ist noch wichtig zu ergänzen.
Der Guy Parmelin ist nicht der Erste, der das macht, regieren via Verordnung. Der Albert Rösti, kann man sagen, ist so der interne Weltmeister innerhalb des Bundesrats, wenn es um das geht, oder nicht?
Ja, also der bekannteste Fall ist die Jagdverordnung, wo der Albert Rösti mehr Wolfsabschüsse erlaubt hat, indem er einfach gewisse technische Regeln im Wolfsregime, im Wolfsmanagement in der Schweiz angepasst hat und das auch sehr schnell durchgedrückt hat, weil einfach der Wolfsbestand recht schnell angefangen hat zuzunehmen und aus den Bergkantonen ganz viel Widerspruch gekommen ist und der Albert Rösti dann auch sehr offen reagiert hat. Aber es gibt auch andere Fälle, andere Beispiele. Eins interessant ist, dass der Gegenvorschlag bei der Halbierungsinitiative, ihr mögt euch erinnern, die Senkung der Gebühren für das Fernsehen, für das SRG, der Gegenvorschlag war eine Änderung in der Verordnung. Also der Bundesrat ist nicht ins Parlament und hat gesagt, komm, wir machen die Senkung auf 300 Franken, ihr mögt euch erinnern, statt auf 200 Franken. Also der Kompromiss, den hat Albert Rösti in der Regierung geschmiedet und ist gar nicht bis zum Parlament gegangen, wo es dann auch wieder hätte viel größere Diskussionen geben und hat so relativ eine schlanke Gegenvorschlag an den Start bringen. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Also die Verkehrsregelverordnung ist so eins, wo der Albert Rösti versucht hat, Tempo 50 in der Stadt viel mehr zu verankern und das zu einer Art Normalfall zu machen. Und das ist also ein super politisch aufgeladener Streit zwischen den Bürgerlichen und den Linken, weil die Linken möchten Tempo 30 und grundsätzlich haben die Linken in den meisten Städten eine Mehrheit. Und das ist wie so eine Art Einfallstor dann geworden für den Albert Rösti, um einen Versuch zu machen, vermehrt Tempo 50 zu etablieren in der Stadt.
Und namentlich bei der SRG hat, glaube ich, der Albert Rösti sogar selber gesagt, oder zumindest Leute aus seinem Departement haben das sehr offen gesagt, dass er das gemacht hat, weil sich abzeichnet hat, dass es im Parlament eben keinen Gegenvorschlag gegeben hätte. Also es hätte keine Mehrheit gegeben für so ein Gegenprojekt zu der Halbierungsinitiative. Aber er, der namentlich auch mal im Komitee war von der Halbierungsinitiative, bevor er Bundesrat wurde, hat eben gefunden, es braucht so ein Gegenprojekt. Man hat jetzt auch recht gehabt, weil die Initiative ist gescheitert. Man kann sagen, vielleicht teilweise auch, weil es einen Gegenvorschlag gibt. Aber sie ist auf jeden Fall nicht durchgekommen. Und jetzt der einzige Weg, wie es jetzt eine Änderung gibt bei den Gebühren, ist eben aufgrund von dem Gegenvorschlag, wo das Stimmvolk nicht darüber entschieden hat, sondern das hat der Albert entschieden.
Machen das nur echte Bundesräte oder machen es auch die Linken?
Also meine erste Antwort ist, ich glaube, das UVEC öffnet sehr viel Spielraum für die Art von Regieren. Weil das UVEC als Infrastrukturdepartement einfach auch so gebaut ist, dass es ganz viele Verordnungen gibt, die sehr grosse Einflüsse haben können im Bereich Verkehr, im Bereich Energie, bei den Medien, im Umweltbereich. Also BAFU, Bundesamt für Umwelt, unten dran hat es so viele Verordnungen, die, sagen wir, Landwirtschaft und so weiter, Pestizide, wo du Spielraum hast als Bundesrat, wo du kannst gewisse Stellschrauben stellen. Ich glaube, es gibt auch in anderen Departementen so Möglichkeiten. Also zum Beispiel im Innendepartement, im Gesundheitsbereich gibt es auch einen Haufen Verordnungsmöglichkeiten. Aber es muss sich wie auch Gelegenheit ergeben, es muss sich sozusagen ein heisses Thema ergeben, wo man kann mit einer Verordnung darauf zugreifen. Und ich glaube, das hat sich auch in der letzten Zeit einfach sehr stark ergeben, dass man Möglichkeiten gehabt hat, politisch tätig zu werden mit Verordnungen im UWEC.
Ja, es hat in der Energiekrise hat das Simonetta Sommaruga auch schon mal gemacht. Dort ist es um die Wasserkraftreserve gegangen, also es, auch um den Bau von einem Reservekraftwerk und so weiter. Also dort hat sie auch quasi auf Verordnungsebene Massnahmen implementiert, um einem Energiemangel sozusagen entgegenwirken. Das war ja eine SP-Bundesrätin gewesen. Allerdings ist das wie weniger umstritten und kontrovers gewesen, als jetzt das, was Albert Rösti macht. Und ich glaube, es ist halt auch immer eine Frage, wie fest nutzt ein Bundesrat den Spielraum, den er eben hat, oder er nutzt ihn nicht. Und die Beispiele, die mir einfallen bei linken Bundesräten, ist halt auch noch bei Alain Berset in der Covid-Pandemie. Dort hat es auch sehr viel gegeben, sehr weitreichende Änderungen, die auf dem Verordnungsweg entschieden worden sind. Das ist vielleicht sogar fast das extremste Beispiel. Aber dort hat das Parlament selber entschieden, es tagt nicht mehr und hat quasi dem Bundesrat diese Spezialkompetenzen in die Hand gegeben. Und das ist sehr eine andere Ausgangslage, finde ich, als wenn ein Bundesrat einfach in einer ganz normalen Diskussion findet, ja, es läuft jetzt im Parlament irgendwie nicht so gut, dann muss man mal jetzt einen Impuls setzen selber oder einfach selber entscheiden. Und ja, was ich noch interessant finde, ich glaube zum Beispiel in der Asylverordnung könnte ich mir jetzt vorstellen, könnte man wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen anpassen. Also ich glaube, da hat halt der Beat Jans einfach nicht so Interesse daran, dort zum Beispiel irgendwelche Verschärfungen durchzusetzen. Aber man stellt sich jetzt mal vor, ein SVP-Bundesrat würde mal die Verantwortung übernehmen für das umstrittene Departement. Da könnte man, glaube ich, schon auch noch einige Änderungen vornehmen, wo durchaus auch kontrovers könnten sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine interessante Unterscheidung, die du machst zwischen der Normalsituation und Krisenlage. Oder? Also die Covid-Verordnung, das war ja in einer absoluten Krise. Es hat sehr schnell gehen, es hat einfach, man musste regeln. Und dann muss die Regierung wie das, die Sachen an sich ziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Regierung jetzt auch ein bisschen argumentieren bei den Zöllen und sagen, hey, das ist eine spezielle Situation, wir haben da ein Gegenüber, das völlig irrationale Sachen macht, wir müssen uns Spielraum bewahren und darum machen wir das so. Da kann man sich streiten, ob das wirklich so ist, weil es ist ja nicht genau gleich dringlich, wie jetzt das bei Covid war, aber es ist zumindest eine außergewöhnliche Situation. Und dann die Rösti Beispiel von vorher, das ist sozusagen politischer Alltag. Das ist, also gut, vielleicht würde jetzt ein Bergkanton widersprechen und sagen, die halbe Wölfe, das muss viel schneller gehen und so, wir haben keine Zeit, um 5 Jahre darüber debattieren. Aber zumindest ist es, ja, ich würde eher sagen, politischer Alltag. Und dort fällt es halt schon auf, dass der, ja, dass der Albert Rösti das wirklich einfach nutzt, das Mittel so.
Ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass das System als Ganzes ein bisschen aus der Balance geraten ist, wenn das so überbetont wird jetzt von Seiten Bundesrat?
Also man kann natürlich im Parlament ein bisschen den Vorwurf machen, dass gewisse Gesetze vielleicht ein bisschen zu vage formuliert sind, weil wenn man natürlich auf Gesetzesstufe schon recht genau und vorsichtig legiferiert, dann kann man auch verhindern, dass ein Bundesrat sehr viel Spielraum hat. Also man könnte sagen, dass vielleicht das Parlament als Gesetzgeber den Spielraum zu gross ausgelegt hat in den letzten Jahren. Man kann aber auch vielleicht noch ein bisschen schauen auf die Mechanismen als Ganzes, die im Moment spielen. Oder? In den letzten Jahren war die Linke wahnsinnig erfolgreich gewesen mit Referenden. Sie hat auch sehr viele Referenden ergriffen, jetzt auch gerade nach der Sommersession wieder 3. Also dort geht es um Mindestlöhne, es geht um Freihandelsabkommen mit Malaysia und es geht um den Entscheid, dass man das Neubauverbot von AKW will aufheben will. Und bei all diesen 3 Themen will die Linke im Fall von der AKW zusammen mit der GLP ein Referendum ergreifen. Und eben, sie sind recht erfolgreich gewesen mit Referenden in den letzten Jahren. Man denkt zum Beispiel jetzt, wenn man gerade vom Rösti redet, an die Autobahnen. Und das ist natürlich ein Mechanismus, wo man dann eine Gesetzgebung recht gut blockieren kann, gerade so als sagen wir mal, ein bisschen oppositionellere Kraft, wie zum Beispiel die Grünen. Und wenn das natürlich oft passiert, dann ist natürlich vielleicht dann gerade ein bürgerlicher Bundesrat auch mehr versucht, um Sachen durchzusetzen, wo er nachher, ja, eben gegen quasi ein, also wo er ein Referendum kann verhindern. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Linke überhaupt so oft Referenden ergreifen, ist halt auch, dass die Bürgerlichen sich zeigen, weil sie einfach überhaupt nicht kompromissbereit zeigen und überhaupt nicht bereit sind, im Parlament einen Schritt auf die Linke zuzugehen. Also es ist einfach so ein Gegenspiel, wo beide Seiten jetzt recht extrem ihre Mittel nutzen und der Kompromiss einfach in vielen Fällen nicht mehr so attraktiv ist.
Es hat ja, also man kann zum Beispiel an das Kriegsmaterialgesetz, ist also ein Beispiel, auch ein Mitte-Rechts-Deal sozusagen. Es hat einfach viel Mitte-Rechts-Deal gegeben und nachher Links-Referenden. Ich glaube ehrlich gesagt, das sind ja dann die richtig grossen Kisten. Und die Verordnungen sind ja dann oft doch, sagen wir manchmal, sind es wirklich heisse Streitpunkte, aber sind schon recht spezifisch abgrenzte Themen. Oder eben Tempo 30, 50 in der Stadt und nicht das grosse Verkehrsregime überhaupt in der Schweiz. So.
Ja, das ist schon ein grosses Thema, nicht?
Ja, schon, aber das sind ein paar Artikel im Gesetz. Und Strassenverkehrsregelung ist noch viel breiter. Und wenn wir das ganz aufschnüren, dann kommen da noch viel mehr Themen rein. Also, ich glaube nicht unbedingt, dass das Nutzen des Verordnungsspielraums einen direkten Zusammenhang hat mit diesen Mitte-Rechts-Deals und diesen linken Referenden. Ich glaube, das ist auf einer höheren Ebene im Gang. Da geht es um die grundsätzlichen Mehrheitsverhältnisse im Parlament und um zum Teil auch um Blockaden, die herrscht, weil man nicht bereit ist, Kompromisse zu machen, zum Beispiel in der Altersvorsorge. Ich glaube, es ist wie eine separate Arena, die stattfindet, wo auf Einzelthemen quasi gefeitet wird und wo man versucht, sich Spielraum zu erkämpfen. So.
Gut, aber dann müsste ja die Elisabeth Baum-Schneider in der Altersvorsorge quasi durchregulieren.
Genau. Für mich ist die interessante Frage, warum den linke Bundesräte das Mittel nicht vermehrt einsetzen? Das finde ich eigentlich eine interessante Frage, weil sie haben ja die Macht auch. Die könnten auch auf ihre Ziele hin viel aggressiver drin und den Spielraum, den sie haben, nutzen. Weil das ist ein Bereich, wo sie eigentlich sich auch könnten, politischen Spielraum erkämpfen.
Die Frage ist natürlich, ob Frau Baumschneider eine Mehrheit hätte im Bundesrat, wenn sie jetzt ihre neue Lohnbeträge beschließen auf dem Verordnungsweg. Oh gut, das weiss ich jetzt nicht, ob das möglich ist.
Wahrscheinlich eher
Lohnbeträge
nicht.
Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn sie jetzt ihre extrem linke Massnahmen per Verordnung in der Altersvorsorge durchsetzen, oder?
Ja.
Das ist immer das Mittel von denen, die sowieso an der Macht sind, oder?
Es hilft sicher einfach, dass man, wenn es super kontrovers wäre, hätte es schwierig im Bundesrat. Aber auch dort, ich meine, die Bundesräte sind im Moment nicht sehr aggressiv, die anderen Bundesräte in Departement am reingrätschen. Es ist eigentlich eher so, dass viele ihre eigenen Projekte bringen und dass dann die durchgehen. Stichwort neue Konzernverantwortungsinitiative, wo trotz dem bürgerlichen Bundesrat durch ist und nachher von der Seite Wirtschaft und von der Seite bürgerlichen ganz viele Fragezeichen kommen, was ist denn das für ein Betriebsunfall? Also ich glaube einfach, dass es möglicherweise Spielraum gäbe, für jetzt gerade im EDI, im riesigen Departement, gewisse Hebel zu ziehen.
Eben wie gesagt, für das braucht Mehrheit im Bundesrat. Ja, wenn ich jetzt euch richtig spüre, Larissa, du findest es eh ein bisschen schlimmer als der Mario, oder? Das Regieren per Verordnung. Du tust dir Unrecht, Mario.
Nein, du tust mir nicht unrecht. Ich habe halt das Gefühl, dass es Situationen gibt, wo eine Regierung muss handeln muss und die Schweiz sowieso schon ein extrem ausbalanciertes System ist und ganz viele Checks and Balances implementiert hat. Und ich meine, das, was wir jetzt hier beim Bundesrat erleben, das ist kein Vergleich zu dem, wie zum Beispiel in den USA Donald Trump mit Executive Orders durchregiert. Das ist völlig ein anderes Ausmaß. Die Spielräume, wo sich die Regierung erkämpft in der Schweiz, die halten sich doch einigermaßen in Grenzen. Ja, es sind zum Teil sehr umstrittene Themen, aber die kann dann das Parlament nachher auch wieder übersteuern und wieder anzehren und wieder eigene Projekte bringen und dann wird das wieder eingrenkt sozusagen. Und ich glaube einfach auch, dass eine Regierung ein gewisses Spielraum braucht, um können auch handeln, wenn es die zeitliche Dringlichkeit erfordert. Und ich bin nicht sicher, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die ganzen Zollverhandlungen erfolgreich durchzuziehen, angesichts von dieser irrationale Regierung auf der anderen Seite. Aber es macht die ganze Übung natürlich noch schwieriger, wenn man sich selber in den Handlungsmöglichkeiten auch noch beschränkt. Und dann passiert plötzlich etwas und dann gibt es wieder so gegenseitige Abhängigkeiten und dann ist man innerpolitisch auch noch blockiert. So. Und das, da habe ich schon ein gewisses Verständnis.
Mich stört vor allem, dass die SVP einfach wahnsinnig inkonsequent ist in dem Thema. Oder einerseits tun sie immer sich als Partei von der direkten Demokratie hochloben. Sie loben immer, wie wichtig das ist, dass das unser Land ausmacht. Jetzt denken wir mal an die EU-Verträge. Oder dort findet es nur schon ein Skandal, wenn man keine Stände mehr hätte. Aber mit den USA kann man dann einfach Regeln in der Schweiz anpassen. Man stellt sich mal vor, man führt die EU die Autovorschrift in der Schweiz per Verordnung anpassen. Oder man würde für die EU irgendwelche Medtech-Produkte erleichtern zulassen und so weiter und so fort. Oder man würde sich von der EU erpressen lassen, dass man muss Investitionen im EU-Raum im grossen Stil tätigen, ohne jegliche Gegenleistung zuzusichern zu haben. Ich meine, ich will den Aufschrei von der SVP gar nicht hören, oder? Und ich finde einfach, die Double Standards, die sie anwenden, das finde ich recht störend. Also, dass sie, ich finde jetzt, wenn die SVP jetzt auch würde kritisieren, ihre eigene Bundesrat, und wir finden, das geht nicht, dass man einfach so internationale Abkommen abschließt, ohne dass das Parlament und die Bevölkerung etwas zu sagen haben dabei, dann würde ich finden, gut, dann ist die Partei konsequent, aber in dem Fall ist es ja nicht so, sondern sie sind eigentlich jetzt in der Außenpolitischen Kommission mitunter der Einzigen, die finden, das ist völlig unproblematisch, wenn nicht einmal Außenpolitiker konsultiert werden, also wenn sie nicht mal ihre Meinung äußern zu dem Vorgehen jetzt vom Bundesrat, sondern eben quasi nach den Medien erst davon erfahren. Das ist etwas, was mich recht stark auch stört in dieser ganzen Sache.
Wie ist es im Parlament angekommen, das Vorgehen von Pamela jetzt?
Also in der Weiterkreise, Lisa hat es schon angetönt, bei den meisten Parteien überhaupt nicht gut. Oder man war vorher eingebunden und jetzt nicht mehr. Und das schätzt das Parlament natürlich überhaupt nicht. Und es gibt auch einen Vorschlag in der Außenpolitischen Kommission, der von der SP herkommt, dass man sagt, hey, wir wollen eine Konsultation verlangen. Das heisst, wir wollen wieder eingebunden werden und wir wollen unsere Meinung können sagen, wir wollen Antragsrecht haben mit Bezug auf die Vorschläge, die da am Laufen sind.
Also interessant ist dort effektiv noch, dass auch zum Beispiel aus der FDP, wo ja durchaus ja findet, dass es sehr wichtig ist für unsere Wirtschaft, dass wir eine Einigung finden mit den USA, dass auch von dort jetzt Kritik kommt am Vorgehen vom Bundesrat und dass dort auch durchaus Stimmen wieder laut werden, wo findet so ein bisschen, hey, alles anbieten können wir dann im Fall gleich auch nicht. Weil es hat auch wieder Konsequenzen, oder? Wenn man jetzt die Deal anbietet mit den Autozulassungen. Ich habe jetzt vorhin das Beispiel EU genommen, aber es gibt ja auch noch andere Freihandelsverträge, die wir ausarbeiten. Zum Beispiel eben einen mit China, da ist man gerade dran. Und China hat eine recht wichtige Elektroautoindustrie, die könnten jetzt auch finden, hey, wieso tun die dann eigentlich unsere Standards nicht anerkennen, oder? Es kann einfach Kettenreaktionen haben von Forderungen, die dann aufkommen, weil man sich quasi bei den USA so unterwürfig oder, um es neutraler zu formulieren, so kompromissbereit zeigt, wo nachher andere Handelspartner auch können finden, aber Moment mal schnell. Also ich finde auch, das muss man schon auch noch beachten und da gibt es durchaus auch bürgerliche Parlamentarier, es sind jetzt nicht nur die Linken, die da irgendwie finden, das geht so nicht, die sagen, Moment mal, also das muss man sich zumindest gut überlegen und eben man sollte vielleicht auch noch im Parlament wenigstens mal nach der Meinung fragen und nicht einfach direkt entscheiden.
Zwischen kompromissbereit und unterwürfig ist ein schmaler Grad in ein ganzes Leben, kann man sagen. Wie geht es jetzt konkret mit diesem Abkommen weiter?
Das weiss niemand. Am 24. laufen die Zölle los. Die Regierung Trump wird etwas machen müssen. Wie das genau wird aussehen, ist unklar. Wir werden es sehen. Wir haben gehört, dass in gewissen Bundesbetrieben zum Teil Ferien verschoben worden sind wegen dieser auslaufenden Frist. Dass man präsent ist dann, weil man weiss, es kommt etwas. Wir haben wieder eine Nationalfeiertag am 1. August. Es ist ungewiss, wie der Sommer wird laufen mit Bezug auf das Verhältnis Schweiz-USA.
Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob der Herr Parmelan noch irgendetwas in der Hinterhand hat, falls jetzt der Herr Trump noch wieder anruft am 31. Damit er sich nachher nicht auch monatelang vorwerfen lassen muss, er hat da am Telefon irgendwie nicht geschickt agiert. Wobei, also ehrlich gesagt, gehen die meisten davon aus, dass es das mal eben kein Telefonat mit dem Trump mehr geben wird. Insofern kommt es vielleicht gar nicht zu dieser Situation. Aber ja, also um das gleich noch einmal gesagt an dieser Stelle, es nimmt mich dann schon recht wunder, wenn eben der Hammer kommt, wie dann der Herr Parmelan beurteilt wird in dieser ganzen Sache. Also ob man dann am Schluss sagt, ja, es ist halt einfach ein unberechenbarer Präsident in den USA und da kann man halt als Schweizer Bundesrat oder Bundespräsident gar nicht ausrichten, auch wenn man gleichzeitig Wirtschaftsminister und Bundespräsident ist. Während man im letzten Sommer eben noch gefunden hat, Kanzlerin Sutter hat mit dem Telefonat alles versaut und sie ist der einzige Grund, warum wir die Zölle haben.
Du bist immer ein bisschen hässlich, Larissa, dass man so böse mit der Kanzlerin Sutter war, oder?
Ja, ich finde einfach, es werden unterschiedliche Standards angewendet in unserem Land. Teilweise kommt es auch aufs Geschlecht drauf an. Ich habe das Gefühl, dort hat es etwas damit zu tun gehabt, dass es eine Frau war. Und ja, also ich finde, wie mir ist sehr nett jetzt mit dem Parmelan angesichts davon, dass er in die USA gereist ist, etwas auf dem Silbertablett serviert hat und nichts im Gegenzug zurückgebracht hat. Finde ich, geht man schon sehr leicht ins Gericht mit dem Herrn Parmelan.
Man muss aber auch sagen, es ist nichts passiert bis jetzt. Oder? Nachher, das war halt brutal bei der KKS. Sie hat nachher, die Schweiz hat nachher den hohen Zollsatz kassiert. Also es hat wie Folgen gehabt, bis jetzt ist noch nichts passiert. Wenn es dann schief geht, dann wird es völlig anders tönen in diesem Land, habe ich das Gefühl. Also wenn jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, nochmal so ein Hammer käme, dann würde ich mir vorstellen, dass sich der Ton durchaus ändert. Ich sage aber nicht, dass das, was du sagst bezüglich Geschlecht, dass das nicht spielt. Da haben wir uns ja letztes Jahr auch ausgiebig darüber unterhalten und ihr beide haben auch ein grosses Portrait gemacht über Karin Keller-Sutter, wo die ganze Geschlechterfrage eine wichtige Rolle spielt. Und ich finde, die gibt es auf jeden Fall.
Was glaubt ihr eigentlich, wie wichtig ist es für Pamela persönlich, das noch zu einem Ende zu bringen? Es ist jetzt Mitte von seinem Bundespräsidentenjahr, Ende Jahr geht man davon aus, dass er wieder zurücktreten wird. Er ist ein bisschen am Ausplempeln, ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist ein bisschen am Abschließen. Wie wichtig ist das für ihn selber noch?
Ja, ich glaube, es wäre schon wichtig, aber er wird keine Garantien können heimbringen, bis er zurücktritt. Also eben, es ist ziemlich klar, jetzt, es wird kein Handelsabkommen geben und selbst wenn es ein Handelsabkommen gäbe, ist da ein Unberechenbarkeitsfaktor in den USA immer noch dabei, ob man sich dann an das hält oder nicht. Das heisst, Garantien wird er eh nicht haben, bevor er abtritt. Aber es ist natürlich für ihn ein wichtiges Dossier, oder? Er hat in vielen anderen Fragen, die zentral sind und die bei ihm sind, zum Beispiel im Bereich des Wohnen, hat er sehr wenig bis nichts erreicht. Er hat so ein, ja, vielleicht kleinere Beträge, die für Wohnbaugenossenschaften gesprochen worden sind vom Bundesrat und so, sind vielleicht durchgekommen. Aber sonst hat er zum Beispiel in diesem Bereich wirklich sehr wenig erreicht. Es gibt jetzt, ja, quasi in der Innenpolitik gibt es nicht viel, wo man kann ihm zuschreiben kann, aber das grosse Ding sind eben die Freihandelsabkommen für ihn. Oder? Das sind grosse Erfolge, die er können feiern konnte. Eben Malaysia, Mercosur und jetzt auch die Verhandlungen mit den USA. Das ist wichtig für Guy Parmelin und es wäre natürlich schon, ja, für ihn unschön, wenn er jetzt da mit dem Misserfolg abtritt, weil ich glaube auch, oder es gibt Spekulationen, entweder geht er per Ende Jahr oder er geht per Ende Legislatur, also Ende 2027. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Faktoren, die einer fürs eine oder einer fürs andere sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich nach der Sommerferien seinen Rücktritt wird bekannt geben auf Ende Jahr und quasi im Vorfeld gehen. Ich glaube aber, seine Partei hätte es lieber, wenn er die Legislatur fertig machen würde, weil da gibt es dann x Spekulationen noch mit dem Departementswechsel von Beat Jans, wo sich dann könnte das Wirtschaftsdepartement krallen und. Also ich glaube, und das würde dann bedeuten, dass eben ein SVP-Bundesrat tatsächlich einmal Asylminister wird. Und ja, also da gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen, die im Spiel sind, aber ein Bundesrat entscheidet am Schluss ja immer nur allein, wann das er geht. Und in der Regel entscheidet das nicht seine Partei.
Ich glaube, dass das Trump-Thema wird bleiben bis Ende 2028. Dann endet ihm seine Amtszeit. Und bis dann ist die US-Regierung einfach so unterwegs, wie sie unterwegs ist. Die Zölle werden auch nachher nicht aufhören. Viele gehen davon aus, dass selbst wenn ein demokratischer Präsident im 29. wieder an die Macht käme, dass die einfach mit diesen Zöllen werden aufhören, weil die doch eine wichtige Einnahmensquelle geworden sind jetzt für die amerikanische Regierung. Also das Thema, das bleibt, das geht weit über ein paar Mal in seine Amtszeit raus. Und ich habe schon jetzt ein bisschen den Eindruck, jetzt gerade die Staatsbesuche, die er jetzt am Machen ist, es hat etwas von einer Abschiedstour offen gestanden. Er hat noch mit den Astronauten auf der ISS telefoniert, er hat irgendwie Fabriken eröffnet, geht an Fußballspiel. Es hat wie so ein bisschen Schlussbuck fast Charakter. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn jetzt da im zweiten Halbjahr von diesem Jahr dann eine Rücktrittserklärung käme. Aber eben, Larissa hat die verschiedenen Argumente jetzt schon aufgelistet, was für einen schnellen Rücktritt spricht und was für ein bisschen Verzögerung noch spricht. Aber ja, man wird es sehen.
Wir werden dann ausgiebig Bilanz ziehen über den Pamela, wenn es wirklich geht. Was ich an dieser Stelle jetzt schon sagen kann, ist, ich glaube, er wird vor allem in Erinnerung bleiben wegen seiner Kleider und nicht wegen seiner politischen Errungenschaften. Aber über das können wir dann gerne noch ausgiebiger reden.
Das wäre jetzt hingegen auch sexistisch, wenn man das über eine Bundesrätin würde sagen.
Mach ich ja nicht. Ich sage es über den Bamel.
Ja, nein, ich meine, aber wenn man schon umgekehrt immer moniert, muss man es vielleicht so um einmal sagen.
Danke für das, Larissa. Danke, dass du mitgeschwätzt hast über die Kleider von Guy Bamel und über
seine Politik
und seine Art.
Haben wir auch ein bisschen
darüber geredet? Zu machen, genau. Das war es gesehen mit dem Politbüro. Mitgeschwätzt haben Mario Stöbel und Larissa Rin. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer Spezialfolge. Der allerletzte mit dem Fabian Renz. Habt's gut. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.